Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch hier von Inside Moin bei Games Croissants und Liebe. In Episode 3651 begrüßen euch wieder Basti und Michi. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, hallo.
Heute habe ich die Miso-Suppe mit Milch garniert, sodass sie etwas süßlich ist. Ich schiebe sie mal zu dir rüber, Basti. Du kannst ja mal ein wenig schlürfen. Ja. Und was sagst du?
Oh ja, die ist ja wirklich sehr lecker.
Und trotzdem jede Menge Umami, ne? Das ist so, oh ja, gewöhnt man die Kinder an diese ganze Geschichte aus den japanischen Gefilden.
Ah. Ich kann es mir halt immer noch nicht so richtig vorstellen, morgens gleich eine Miso-Suppe zu schlürfen, bin ich ehrlich.
Und Reis und Fisch.
Mm. Ja, das ist verrückt. Wow, okay, Fisch kann ich mir generell relativ wenig vorstellen, aber noch viel weniger am Frühstück.
Was? Und dabei siehst du immer so wie das frische Leben aus und so gesund. Wie machst du das nur ohne Fisch?
Obst.
Obst! Ja, wundes Thema. Also
in meiner Ernährung habe ich sehr viel Obst.
Ja, vielleicht erzähl, welches Obst?
Also ich esse quasi
Banane morgens, haben wir letzte
zweimal,
Woche schon
genau,
gelernt.
Banane morgens mit Haferflocken und zweimal die Woche ungefähr einen Obstsalat zum Abendessen. Also auch wieder mit Haferflocken. Dann gibt es da meistens Erdbeeren oder was auch immer gerade aktuell ist, vielleicht Heidelbeeren. Dann mal eine Weintrauben und Bananen, so. So sieht meine Ernährung manchmal aus.
Äpfel, Birne, bei dir auch am Start?
Apfel ab und an. Aber nee, Birne gar nicht.
Die Birne gar nicht.
Birne mag ich nicht. Nee, ich nicht, aber geschält. Ab selten in meinem Obstsalat. Ich weiß auch nicht.
Sehr gut. Also hier habt ihr die Ernährungstipps, haben wir direkt auch gecheckt. Jetzt gibt's die guten Games-Tipps. In der letzten Woche gab es Review-Folgen zu Tormented Souls 2 und Silent Hill F. In beiden Episoden wurde groß ins Detail gegangen. Es handelt sich bei beiden Titeln um Schocker, um Horrorspiele. Tormented Souls ist so ein Resident Evil-like, wie es früher mal war, noch so Tanksteuerung und viele, viele alte Ideen neu verpackt. Ganz, 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 ganz hübsch, wie ich finde. Ich spiele es auch nebenbei so ein bisschen auf der PlayStation. Und Silent Hill F hattest du ja auch schon ein bisschen von deinen Eindrücken berichtet. Und jetzt gab es den großen Cast, angeführt von Micha mit seiner Crew. Und da wird ganz tief geschürft.
Ne? Da muss ich auf jeden Fall unbedingt auch noch reinhören. Noch habe ich es nicht geschafft, aber ich habe jetzt auch Silent Hill F das erste Mal durchgespielt und bin auf jeden Fall ein bisschen positiver gestimmt als am Anfang, als ich jetzt hier über Silent Hill F geredet hatte. Also am Kampfsystem ändert sich nichts und auch, dass einfach sehr viele und zu viele Kämpfe aufkommen, bleibt auch gleich leider. Aber die Geschichte ist schon sehr, sehr toll und deshalb bin ich sehr gespannt, wie die drei das interpretieren.
Ja, Nina, Wolfram und Micha klären euch da auf, sobald ihr einen Fünfer in unser Sparschwein schmeißt, hier bei Insat Moin. Und heute geht es unter anderem um Spindle. Da bin ich ja schon sehr gespannt, was das sein könnte. Das bringst du mit. Ich rede ein bisschen über Persona 3 Reload und ein bisschen mehr PlayStation VR 2 Gedöns. Aber damit wir uns, bevor wir über die News reden, natürlich auch, da gibt's große Sachen. Animal Crossing, Amazon, ID at Xbox, Xbox natürlich auch generell, Halo Campaign. Das wollen wir auch alles besprechen. Aber erst kommen wir ein bisschen in Stimmung zu Spindle. Und dann wird es auch direkt passend zu Halloween etwas atmosphärisch, meinetwegen.
Ja.
Thank you. sind wir zurück. Basti, was ist Spindel?
Sehr schön. Ja, Spindel, vielleicht jetzt ein bisschen die falsche Erwartung geweckt, ist auf jeden Fall kein Horrorspiel, das kann man sagen. Es ist aber ein durchaus in Momenten atmosphärisches Zelda-like.
Oh, ja. Wieder eins von denen.
Ja, wieder eins von denen. Aber das kann ich gleich vorwegnehmen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit mit Spindel, auch wenn es recht klassisch sich recht nah an einem Zelda orientiert. Also die wahnsinnig neuen Ideen habe ich jetzt hier ehrlich gesagt auch nicht entdeckt. Das kommt von einem EntwicklerInnen-Trio aus Berlin. Und die habe ich so hier und da mal ein bisschen verfolgt, weil das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Die haben nämlich einen YouTube-Kanal, Let's Game Dev, wo zumindest primär einer von den dreien auch ab und an mal so Einblicke in die Entwicklung des Spiels gegeben hat. Und auch sehr transparent, relativ kurz nach dem Release von Spindel auch ein Video veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, ja, ich glaube, der Titel ist irgendwie sowas wie, wir sind am Arsch, weil das Spiel leider nicht das Publikum erreicht hat im ersten Moment, das sie sich erhofft haben. Und dann haben sie sozusagen so einen kleinen Aufruf gemacht, dass man doch, wenn man das Spiel spielt, auch eine Bewertung hinterlässt, weil das der Sichtbarkeit des Spiels hilft, etc. Mhm.
Die eigene PR-Maschine halt angeworfen.
Die eigene PR-Maschine, genau. Aber ich finde das, wie gesagt, auch einfach dann interessant, wenn man auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Und da ist es halt dann auch einfach sehr unverfälscht, weil es halt einfach ein Indie-Studio ist und die können sagen, was sie wollen. Und alleine relativ kurz nach Launch zu sagen, ey, wir sind am Arsch, finde ich einfach, ist erfrischend ehrlich so. Und das mochte ich. Ich hatte den Titel eh schon liegen. Ich wollte den die Wochen davor auch schon immer reinbringen hier in den Brunch, aber habe es einfach nicht geschafft, vorher zu spielen. Aber dann dachte ich mir, komm, jetzt schaue ich auf jeden Fall mal rein. Bevor ich in den Urlaub abhaue, wohlgemerkt.
Richtig, richtig.
Genau, aber Spindel, das habe ich schon ein bisschen länger auf dem Zettel. Das hat mal wieder richtig schicke Pixelart. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Pixelart ziemlich toll finde, wenn sie gut gemacht ist. Und hier merkst du das halt auch in jedem Frame lebt diese Pixelart. Man spielt man spielt eigentlich den Tod, der von einem schweinischen Begleiter verfolgt wird. Also man hat so ein Schweinchen, das einem hilft und einem so ein bisschen einweist und erklärt, was man machen muss etc. Weil bei dem Tod, den man spielt, handelt es sich um einen kleinen Jungen. Da gibt's am Anfang eine Intro-Sequenz, in der quasi ein Junge gesaugt wird von so dunklen Tentakeln und wird dann plötzlich oder taucht dann plötzlich in dieser Welt auf, in der wir die Geschicke übernehmen. Und da ist er dann eben nicht mehr der Junge, sondern er ist der Tod.
Und das klingt ja ganz stark nach so einer Traumstory à la Link's Awakening, wenn du mich fragst maybe. Direkt.
Ja, maybe. Ja, das dachte ich auch schon. Es ist aber so, dass er selber, also man sieht ihn in der Spielwelt als den Tod herumlaufen, also auch so ganz klassisch mit so einer dunklen Kutte und mit seiner Sense, die er dann relativ schnell bekommt. Aber wenn du beispielsweise in den Spiegel in der Spielwelt schaust, dann siehst du, dass dein äußeres Erscheinungsbild immer noch dem kleinen Jungen gleicht. Also damit die Menschen in der Welt nicht irgendwie gleich Panik bekommen, bleibt eben das alte Aussehen des Jungen sozusagen eigentlich das, was alle anderen sehen. Genau, und man kommt in dieser Welt an und wird dann eben von diesem Schweinchen auch gleich angewiesen, hey, du musst ja hier Seelen in die Toten, ins Totenreich führen. Und deine erste Aufgabe ist aber auch gleich verkompliziert, weil diese Seele, die ist nicht in der Person, die da eben demnächst leider abdanken muss, sondern sie ist in dem Fall in einem Grab relativ weit unten versteckt und irgendwas scheint mit dieser Seele nicht ganz richtig zu laufen. Und damit eröffnet sich dann auch gleich so der erste Dungeon, wo du ganz Zelda-artig dann so kleine Rätsel lösen musst, hast hier und da mal kleine Kämpfe. Und versuchst dann bis zum Ende zu kommen und vor der Seele, da, wer hätte es erwartet, gibt's dann den ersten kleinen Bosskampf und den Bosskampf muss man schaffen, dann hat man die Seele befreit und dann entspinnt sich da auch so ein bisschen weiter die Handlung. Ich habe jetzt zwei Dungeons erledigt, deshalb mag ich mir da jetzt noch gar nicht anmaßen, abschließend was zu beurteilen, aber.
Du bist ja erst in der ersten Welt, wir wissen ja, da kommt noch der dritte Dungeon, bevor dann die Dark World kommt oder die hier vielleicht invertiert dann die Bright World. Weiß, ist schon sehr nah dran an Zelda. Also ich klicke hier gerade die Screenshots auch durch. Es ist wirklich so, als hätte man gesagt, okay, ihr kennt ja Zelda 3, Link to the Past, macht doch mal das mit anderen Charakteren, aber haltet euch komplett an die Formel von Zelda. Was macht es denn anders als das? Vielleicht können wir so mal rangehen.
Ja, das ist leider ein bisschen schwer zu sagen, weil so viel gibt es nicht. Also ich dachte halt erst, dieses Gespann, das könnte ja interessant sein, ne? Wenn du als der Tod und dann eben dein Schweinchen, das du da noch hast, wenn du über dein Schwein vielleicht irgendwelche Aufgaben lösen kannst oder dich irgendwie aufteilst, ne? Das Schwein macht da was, du musst irgendwo anders auf dem Schalter stehen bleiben, keine Ahnung. Aber soweit wie ich jetzt gekommen bin, habe ich original ein einziges Mal dieses Schweinchen einsetzen müssen und da war dann einfach so ein Loch am Boden. Und das Schwein geht dann auf die, also krabbelt durch das Loch, taucht auf der anderen Seite von der verschlossenen Tür wieder auf und macht die Tür auf. Und das geht alles automatisch. Also du musst nur einmal quasi X drücken an der richtigen Stelle. Und das ist tatsächlich sowas, wo ich mir denke, ach, so weit wie ich jetzt gekommen bin, ist es ein bisschen schade, weil es sich da dann doch rein spielerisch zu sklavisch an diese Zelda-Formel hält. Das macht alles Spaß, es ist alles gut, es ist alles sehr, sehr gut gemacht, sehr kompetent, aber es fehlt so ein bisschen an eigenen Ideen abseits des Settings, finde ich. Das ist ein bisschen schade. Ich würde trotzdem zwei Sachen zumindest, die mir jetzt aufgefallen sind, die es ein bisschen anders macht, erwähnen. Zum einen, dadurch, dass du ja Seelen ins Totenreich überführst, hatte ich hier und da so einen kurzen Moment, aufschimmernd, so ein ähnliches Gefühl wie bei, wie hieß es denn?
Das auf dem Boot?
Ja, genau, Spiritfarer, jetzt ist es mir eingefallen. Wo du ja genau das Gleiche oder was sehr Ähnliches machst. Und hier kommt es dann auch dazu, dass wenn du eben diese Seelen dann überführst, dass es so kleine emotionale Momente gibt. Also wenn sich da zum Beispiel jemand verabschieden muss von seinem Leben und er konnte sich aber vorher von seinem Freund nicht richtig verabschieden. Und ja, da kommt so ein bisschen was durch. Es ist aber alles relativ kurz. Also hier wird nicht ausladend erzählt. Es ist recht kurz und knackig. Aber da war zumindest so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, oh, wenn sie da noch ein bisschen weiter gehen, dann könnte das zumindest rein storytechnisch noch ganz interessant werden, was das so mit einem macht oder was das auslöst. Und auf der anderen Seite, da bin ich aber noch nicht weit genug, was so die Fähigkeiten angeht. Also bis jetzt, und ja, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Stunden oder so habe ich, glaube ich, ungefähr gespielt oder vielleicht drei. Bis jetzt waren die Fähigkeiten noch relativ klassisch. Am Anfang bekommst du eben diese Sense und kannst dann zuschlagen, macht aber auch nichts anderes als das, was eben bei Zelda auch passiert, wenn du dein Schwert schwingst. Aber jetzt habe ich eine Fähigkeit bekommen, mit der man Gegner in Stein verwandeln kann. Also da musst du dann einen Knopf gedrückt halten, musst die so anvisieren und dann können sich Gegner aber auch Dinge wie Grasbüschel etc. in Steine verwandeln und damit kannst du dann Rätsel lösen, dir neue Wege schaffen, pipapo. Und das war zumindest eine Fähigkeit, wo ich mir dachte, okay, das ist zumindest mal was ich so nicht 1:1 bei Zelda gesehen habe und da bin ich mal gespannt, wie es da noch weitergeht, also ob da noch weitere Fähigkeiten dazukommen, die das so ein bisschen auflockern. Aber man muss auch sagen, wenn man jetzt sowas sieht wie ein Animal Well zum Beispiel, was halt alles komplett auf den Kopf stellt, was so ein Metroidvania macht, das darf man sich hier bei Spindle nicht erwarten. Das bleibt da schon sehr, ja, sehr nah an der Formel leider. Aber das ist gerade auch das, was mir so schwer dabei fällt. Ich habe halt trotzdem eine gute Zeit. Also es hält nicht mit der Genialität von einem Zelda mit, das muss man schon sagen. Also hier und da beispielsweise die Bosskämpfe, die sind schon, da stecken immer Ideen drin, aber es fehlt so der letzte Müh an Feinschliff oder die letzte super Idee, dass man sich halt denkt, boah, das ist ja der krasseste Endkampf, den ich jemals gesehen habe oder so.
Das aber das denke ich ja jetzt auch nicht mehr, wenn ich A Link to the Past spiele, dass das der krasseste Endkampf ever ist. Es ist irgendwie, ja genau, war damals so, aber wenn das, würdest du schon sagen, es ist, fühlt sich so an, als würde man einen Zelda-Endkampf spielen oder stimmt da auch irgendwas bei den Kontrollen nicht, bei den Eingaben oder beim Trefferfeedback, dass es sich nicht so gut anfühlt wie das Original, sage ich jetzt mal, oder wie das Vorbild?
Also es ist so kurz davor, finde ich. Also es ist auch ganz schwer, das zu beschreiben. Es hat so, bei Zelda habe ich ganz oft das Gefühl, das hat so eine gewisse Schwere. Also ne, deine Aktionen sind jetzt nicht so super ultraschnell und du musst halt sehr strategisch genau überlegen, was du machst. Und hier bei Spindle hatte ich so das Problem, zum Beispiel der letzte Bosskampf, da passiert so wenig. Ist irgendwie schwer zu beschreiben. Also da hast du so einen Wurm, so ein riesengroßer Wurm, der ist auch recht spektakulär animiert, das muss man eh sagen, grafisch und auch soundtechnisch ist das Spiel fantastisch. Aber dann hast du diesen Wurm und der speit zum Beispiel Feuer. Und in den ersten beiden Phasen spuckt er so zwei Feuerbälle und in den nächsten beiden Phasen dann so drei Feuerbälle. Aber das, was du machen musst, bleibt gleich. Das bedeutet, wenn er spuckt, ein Schritt nach oben, du weichst aus. Beim nächsten Schuss, ein Schritt nach unten, du weichst aus. Und das meine ich halt mit, es passiert zu wenig. Also da gibt es eine gewisse Varianz, auch das Angriff-Pattern, das ändert sich dann nochmal, aber meine Antwort bleibt meistens relativ ähnlich. Und das ist so ein bisschen schade. Und auch da gibt es dann am Ende, da hat man gerade diese ich verwandle Dinge zu Stein Fähigkeit gelernt, dann musst du sozusagen dafür sorgen, dass der Wurm auf diesen Stein, den Stein angreift und dadurch dann kurz K.O. geht und du dann Schaden machen kannst an dem Wurm. Grundsätzlich eine coole Idee, aber damit passiert dann nach hinten raus zu wenig. Die letzte Phase ist einfach nur, naja, jetzt hast du halt zwei Dinge. Du musst einen großen Stein hast du da liegen und eine Pflanze, die musst du in Stein verwandeln und dann bleibt eigentlich der Ablauf wieder der gleiche. Und das meine ich mit so, mir fehlt da so manchmal so die letzte Idee, wo ich mir sage, boah, das hat mich jetzt überrascht oder boah, das war jetzt ein richtig cooler Kampf. Es ist alles super, aber es fehlt so der letzte Genialitätsstreich, finde ich. Mhm. Das ist so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, sonst, ich habe das jetzt super gerne soweit gespielt. Es war ein richtig fluffiges, schnelles Durchspielen. Es ist jetzt nicht wahnsinnig fordernd bis jetzt gewesen. Auch so die Rätselaufgaben, auch da wieder relativ klassisch. Im ersten Dungeon hast du beispielsweise so Schieberätsel, wo du so einen zerbrochenen Stein, sag ich mal, der ist in vier Teile gebrochen und du musst den zusammenschieben, damit ein Symbol auf dem Stein wieder zusammenkommt. Und das ist cool, das ist ganz nett, aber es ist jetzt noch nicht der Moment, wo ich mir an den Kopf gefasst habe, dachte, boah, da wäre ich nie drauf gekommen.
Wo wir gerade darüber sprechen, ich erinnere mich ja noch, wie ich als Kind damals dann die offene Welt nach einigen Dungeons erkundet habe von A Link to the Past und dann so hin und her gerissen war von dieser Großartigkeit, dass man überall so Kleinigkeiten wieder finden konnte, wo man die Items dann in der Open World einsetzt, um dann Höhlen freizuschalten, die anderen Kostüme. Hast du schon sowas auch davon in Spindle entdeckt, wo du so sagst, okay, hier ist noch eine größere Welt und da könnte was sein, wo ich später was entdecke, wo ein kleines Mysterium vielleicht noch ist oder eine kleine Geschichte erzählt wird? Weil das war das, was ich dann so genial damals an Zelda fand, nicht per se das Dungeon Design oder so, das hat mich nie umgehauen.
Ja, verrückt, weil das fand ich schon, also gerade früher war ich da schon beeindruckt von. Aber ja, was die größere Welt angeht, also schon. Also das findet man, das sieht man. Ich habe schon einige Stellen, wo ich mir denke, oh, da komme ich nachher nochmal zurück, wenn ich die und jene Fähigkeit vielleicht habe. Aber auch nicht im super großen Stil. Also ist alles ein bisschen kleiner und ein bisschen abgesteckter, was ich persönlich gar nicht schlimm finde. Aber ich würde mir jetzt auch nicht erwarten, dass quasi hinter diesen Geheimnissen noch wahnsinnig viel steckt. Also gerade so Nebengeschichten oder sowas erwarte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Bis jetzt ist es eigentlich meistens, es gibt so Münzen, die du finden kannst und diese Münzen kannst du dann nachher, wenn du vier Stück gesammelt hast, eintauschen gegen, du bekommst ein Herz mehr. Also auch sehr klassisch und das ist, glaube ich, bis jetzt so der Großteil, den man auch gefunden hat. Und darauf würde ich mich auch einstellen, dass das eher das ist, was in der Welt steckt, aber das ist jetzt eher eine Mutmaßung als wirklich eine Antwort. Mhm. Es ist aber trotzdem, die Welt hat durchaus ein bisschen Größe. Da kann man, glaube ich, auch, wenn man nachher die Fähigkeiten gesammelt hat, auch nochmal durchlaufen und entdeckt auf jeden Fall noch ein bisschen was, ja.
Cool. Sehr schön.
Beziehungsweise, jetzt muss ich noch sagen, jetzt habe ich ein bisschen negativ am Ende bin ich geworden, aber ich muss natürlich sagen, es ist ein absoluter Goti-Kandidat, weil es hat zum einen ein Angel-Minispiel, das ist schon mal sehr wichtig für ein Goti-Spiel, finde ich. Ist auch ganz nett, also jetzt nicht, hat keine Tiefe wahnsinnig, aber motiviert ab und an nochmal in so ein Wässerchen zu gucken und zu schauen, oh, habe ich diesen Fisch schon gefangen, weil es gibt so ein Buch, das du füllen musst. Das fand ich ganz nett. Ist nochmal so eine zusätzliche Aufgabe, die man da erfüllen kann für Abwechslung. Und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum es ein Goti-Kandidat ist. Es hat eine Alpaka-Streichelfarm. Es gibt wirklich eine Alpaka-Streichelfarm in diesem Spiel. Lass dir das auf der Zunge zergehen und sag mir nicht, dass du das jetzt erleben möchtest, dahin möchtest und diese Alpaka streicheln möchtest. Ich konnte es noch nicht. Bis jetzt war
sie geschlossen. Hast du schon mal in Real Life Alpakas gestreichelt?
Nee, aber gesehen.
Die sind struppig.
Ja, aber egal, im Spiel, sie sehen knuffig aus. Ich muss sie ja im Spiel nicht wirklich streicheln. Aber es ist ein schönes Gefühl, es theoretisch zu können, okay?
Okay. Sehr süß.
Ja, ich finde,
kostet genau. 20 Euro, ist auf Steam erschienen. Gibt es das auch für Konsolen?
Glaube nicht,
Für die Switch. Für die Switch. Ja. Für die Schwitz 1, wie ich immer sage. Sehr gut, das passt ja perfekt, denn ich habe auch was für die Switch gespielt, allerdings nicht für die Switch 1, sondern für die Switch 2 habe ich Persona 3 Reload gespielt, also das Remake von Persona 3, das Remake vom Remake des Remakes, also ursprünglich mal Persona 3 ja auf der PlayStation Portable auch erschienen und vorher auf der PlayStation 2 und dieses Portable-Ding, das hatte ich ja auch mit nach Japan genommen, wir erinnern uns, vor 3-4 Wochen habe ich darüber gesprochen, habe es viel zu lang gespielt, dafür, dass ich eigentlich nur reingucken wollte, weil ich wusste, dass ich mir das Reload angucken möchte für Switch 2. Und jetzt kann ich berichten, es ist halt genau das Ding, wie es auch erschienen ist für PlayStation 5 und PC vor einem Jahr. Inhaltlich, da hat sich nichts geändert irgendwie in der Switch 2-Fassung, außer dass es halt mit weniger Frames läuft, nämlich nur mit 30 FPS, was sich gerade beim Erkunden des Tartarus, also der Dungeon- und Grind-Battle-JRPG-Phase, schon ein bisschen mühsam finde. Also das ist nicht so cool, gerade wenn man halt das dieses Portable, die Portable-Version vorher gespielt hat, wo alles 60 FPS ist, super snappy, ganz schnell, auch die Erkundung, da hatte ich ja gesagt, macht man immer nur so Textblasen und irgendwie fehlt so ein bisschen Immersion, aber es kommt ein richtiger Flow auf. Und gerade im direkten Kontrast empfinde ich das Neue gar nicht mal als so viel besser. Das sieht natürlich total schick aus im Vergleich, gar nicht super. Das sieht immer noch so wie so ein altes Videospiel aus, ne? Sie haben sich nicht super viel Mühe dabei gegeben, das jetzt aufzuhübschen. Aber es sieht natürlich schon deutlich aufwendiger aus, ne? Das kommt
man, so man muss ja vor allen Dingen sagen, Persona lebt immer vom Style und weniger von der technischen Brillanz. Und das, finde ich, haben sie schon ganz gut eingefangen in Persona 3 Reload.
Richtig. Und auch der Soundtrack und so, das wurde nett überarbeitet. Neue Arrangements, möchte ich es mal nennen, finde ich jetzt nicht unbedingt besser als vorher, aber sind anders und auch sehr, sehr gut. Und man kommt auch in einen guten Flow rein und Reload macht es ganz geschickt. Viele dieser komfortablen Funktionen von geh direkt dahin und mach das, wie man sie aus Portable kennt, die hat das am Anfang gar nicht und dann dachte ich schon, oh Gott, was wird das denn jetzt hier für ein Fest, wo ich überall manuell hinrennen muss oder was, das dauert ja ewig, null Bock drauf. Und dann gibt's ja überall noch so kleine Sachen versteckt und Items, die man aufheben kann, wenn man das macht, und dann hatte ich direkt so FOMO, was ist, wenn ich das jetzt nicht mache, kriege ich dann die ganzen Items nicht, und das ist auch so, und aber ich bin ja eh auf einem erweiterten Weg meines Videospiel-Daseins, dass ich sowas nicht mehr machen will, wenn es keinen Spaß macht und, weil ich in einer riesigen, tiefen Krise, wie ich das Spiel jetzt spielen möchte. Und dann gibt es zum Glück doch diese ganzen Komfortfunktionen, dass man direkt hinspringen kann nach Hause oder direkt zum Altar sich beamen kann, um da mal eben eine Fähigkeit zu multiplizieren, damit man jedem die Feuer und anderen Zaubersprüche mit Elementen geben kann. Spielt sich alles sehr, sehr gut, sehr, sehr flott. Ich wüsste trotzdem jetzt nicht, ich habe jetzt beide 15 Stunden gespielt, also das Reload und das Portable, und ich könnte mich nicht entscheiden. Und beziehungsweise eine Tendenz hätte ich, das Alte einfach zu spielen, weil die Handlung ist eh die gleiche und ich glaube, ich bin schneller fertig mit dem Alten, weil es sich flotter spielt. Beim Neuen sind halt die ganzen Animationen allein in den Kämpfen so, die kannst du nicht überspringen, auch wenn es da auch diesen Turbo-Boost-Button gibt, habe ich das Gefühl, das dauert alles länger. Und gerade wenn man dann den Tartarus, wo man ja nur wirklich viel unterwegs ist, wenn der sich so mit dem Camera-Movement so sluggish anfühlt durch die 30 FPS, im Vergleich finde ich einfach nicht so geil.
Ja, es klingt irgendwie witzig. Also ein bisschen, als würdest du sagen, du würdest dich freuen, wenn es schnell wieder vorbei ist.
Nee, also die Handlung ist ja schon sehr, sehr cool, aber bis man da, und das muss man auch ehrlich sagen, wenn man das halt weiß, ungefähr was passiert und was wann kommt, also dauert schon alles ganz schön lang, bis es dann endlich passiert beim zweiten Mal spielen. Es ist das erste Mal, und auch da erinnere ich mich, ich fand das schon alles ein bisschen zäh. Ich finde, es dauert alles ein bisschen lange, bis es richtig cool wird. Und vielleicht ist es einfach noch nicht. Vielleicht war es jetzt doof, dass ich es direkt zweimal hintereinander gespielt habe. Ja,
das auf jeden Fall. Das glaube ich, das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist verrückt. Michi, muss man mal sagen, wie es ist.
Ja, das mache ich ja extra.
Ich habe generell tatsächlich, also ich liebe die Persona-Reihe, aber ich hasse sie manchmal auch, weil ich genau das eben bei jedem Persona, das ich bis jetzt gespielt habe, empfinde.
Ja, dann ist das gar nicht so ungewöhnlich. Ich finde nämlich auch, also am schnellsten in Fahrt kommt eigentlich Persona 5, weil das Royal, ne? Das ist schon wahrscheinlich das Beste dahin. Okay, das ist aber auch das, was ich noch nie durchgespielt habe.
Oh Gott. Ja, aber Persona 5 ist auch, also mir an einigen Stellen zu lang leider.
Auch noch,
und das zieht sich durch. Also mein Liebling ist, glaube ich, Persona 4. Aber auch das, also auch sind das alle sehr, sehr lang.
Ja.
Sehr, 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 sehr laberig und auch spielerisch. Also das ist, glaube ich, mein größter Klemmer immer bei Persona. Das klingt jetzt, als würde ich es hassen, aber es stimmt natürlich nicht. Ne? Ich habe es sehr, sehr gerne gespielt und gerade eben durch diese emotionale Bindung zu den Charakteren und so, pipapo. Aber gerade spielerisch fand ich das immer sehr eindimensional. Also auch die Kämpfe, es läuft ja immer aufs Gleiche raus.
Richtig, hatte ich ja auch gesagt, genau. Ja.
Genau, lass sie umfallen und All-Out-Attack, fertig ist der Kampf. Und das ist mir zu eindimensional auf Dauer. Also das macht mir nach einer Zeit lang einfach keinen Spaß mehr. Und das hatte ich in jedem Persona. In jedem Persona war irgendwann dieses Dungeon-Rumgelaufe eigentlich nur noch Mittel zum Zweck, damit ich die Geschichte erleben kann. Und das ist so schade. Und ich habe jetzt mich deshalb auch schon seit Persona 5 nicht mehr an weder Persona 3 noch an Metaphor gewagt, musst du kurz überlegen, wie es heißt, weil ich davor Angst habe. Also ich habe einfach Angst, da ein Spiel zu haben, das ich eigentlich grundsätzlich toll finde, aber mir gefühlt 30 Stunden zu lang geht.
Hast du schon mal das Experiment gemacht? Ich erinnere mich, ich habe es, glaube ich, vor anderthalb Jahren gemacht und auch im Brunch berichtet, dass du direkt sagst, wo du das merkst, okay, ich gucke mir die YouTube-Zusammenfassung der Handlung an. Also schon noch lang, schon noch so 2 Stunden, wo jemand wirklich nur die Handlung zeigt und dann guckst du dir das wie ein Spielfilm an und dann würde mich interessieren, wie du das findest. Ob du dann denkst, ach scheiße, hätte ich es doch gespielt oder ob du sagst, yo, cool, jede Menge Zeit gespart.
Ja, also ich habe es ehrlich gesagt noch, oh, ich weiß nicht, ob nie das falsche Wort ist, aber ich habe es eigentlich, nee, also ich kann mich gerade an einen Moment erinnern, den ich dir gleich erzählen werde, aber sonst habe ich eigentlich immer gesagt, entweder spiele ich es durch oder ich lasse es liegen, was komisch ist. Und ich lasse Spiele selten liegen. Also gerade wenn ich viel Zeit rein investiert habe, dann versuche ich eigentlich auch noch durchzuspielen. Genau, und mein einziges Beispiel, wo ich das jetzt nicht gemacht habe, sehr prominent und sehr aktuell, ist Silent Hill F, weil ich da gesagt habe, ey, ich habe keine Lust, das noch dreimal durchzuspielen, um wirklich jedes bisschen Geschichte zu verstehen.
Das True Ending.
Genau, da habe ich dann mir Videos angeschaut. Aber da wirklich, weil es ja wirklich inhaltlich sehr identisch ist und da habe ich einfach den Sinn nicht verstanden.
Das ist so lustig, ne? Kurzes Kontrastprogramm. Ich habe ja eins der Spiele, die ich am öftesten durchgespielt habe, ist Resident Evil, das Remake von 2001 für den GameCube. Und das habe ich so oft durchgespielt, weil ich halt die alternativen Kostüme haben wollte. Im Speziellen das sexy Outfit für Jill. Das war mir so wichtig, dass ich, ist ja nicht so, dass das dann immer wieder Spaß gemacht hat, das unbedingt durchzuspielen, also irgendwie dann doch wieder, aber da war so ein geiler Flow drin und da war ja nichts mit Story anders oder anderes Ending großartig, wenn dann halt irgendwie ein Endbildschirm oder so, es war wirklich nur dieses Kostüm, was ich freischalten wollte. War ein anderer Moment in meinem Leben natürlich auch vor über 20 Jahren, aber das finde ich so lustig, dass man das manchmal macht. Ja, jetzt wird man es nicht mehr machen. Jetzt würde man sich aufregen, wieso ist eigentlich dieses Kostüm nicht von Anfang an freigeschaltet? Gibt's da einen Cheat?
Aber ich muss auch sagen, Resident Evil, das ist auch so eine Spielereihe, wo ich Titel sehr gerne öfter durchspiele. Und das liegt daran, dass du dir ja eigentlich immer Dinge freischaltest für deinen nächsten Run.
Ja, genau. So und dann spielt er sich leicht anders, ne? Irgendwie Granatenwerfer oder halt krasse Shotgun mit unendlich Munition und so. Absolut, du hast vollkommen recht. Und deswegen macht das Spaß. Und weil das Ding halt auch nicht 80 Stunden lang ist oder 60 oder 40, sondern halt 4 bis 12 Stunden lang ist, gehen an Resident Evil. So viel besser.
Gerade wenn du dann eben neue Dinge freigeschaltet hast und dann gibt's ja auch manchmal diese Speedrun-Ziele, keine Ahnung, kannst du mal ein Achievement machen oder halt noch irgendwas Neues freischalten und dann spielst du ja die Dinger wirklich im Fliegen, also weiß ich nicht, 2 Stunden und fertig ist es. So, und das ist halt dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil gerade am Anfang, das ist ein bisschen wie bei Souls-Spielen, bei denen habe ich das ähnlich, dass du am Anfang ja bei Resident Evil idealerweise irgendwie ein bisschen Angst hast und so in die Atmosphäre abtauchst und dass dadurch halt irgendwie alles spannend und toll ist. Und wenn du dann zurückkehrst, plötzlich einen Raketenwerfer in der Hand hast, spielt sich das halt ganz anders. Dann ist es plötzlich eher wie so ein Arcade-Game, wo du halt wirklich schnell spielen willst und optimiert diesen Run machen möchtest. Und das hat nochmal einen ganz anderen Reiz. Also es spielt sich wirklich fast wie 2 unterschiedliche Spiele, wenn du sie das zweite Mal
durchspielst. Das ist, glaube ich, das Äquivalent, wie wenn Kinder einen Puzzle am Anfang das erste Mal zusammenpuzzeln und dann das dritte, vierte Mal legen sie halt einfach nur noch die Teile aneinander, weil sie genau wissen, was wohin gehört, aber haben trotzdem Spaß dabei. Die machen das ja trotzdem ständig immer wieder.
Ja, schnelle Erfolgsmomente, Dopamin, das funktioniert. Und so ist es bei Resident Evil auch. Und das fehlt bei Persona leider. Das fehlt.
Stimmt. Wir haben es. Bei Persona fehlen die Dopaminausschüttung.
Naja, zumindest wenn du die Geschichte nicht mehr liest, dann fehlt das.
Und gleichzeitig ist es halt so doof, weil wenn man was verpasst, ist es dann doch irgendwie weird und dann hat man sich falsch entschieden oder doof entschieden und dann ist die Zeit auf einmal weggeklickt. Also man kann ja bei Persona auch ganz schnell dann in so einen, ja, interessiert mich nicht Modus gehen und auf einmal hat man irgendwas Krasses verpasst, wo man dann noch nicht mehr Bescheid wusste. Aber wo wir gerade so schön bei Resident Evil waren, das ist eine ideale Überleitung. Ich habe nämlich PlayStation VR 2 genutzt, um Resident Evil 8 jetzt anzugehen.
Das in VR. Hast du noch nicht gespielt?
Doch, ich habe Resident Evil 8 schon einmal durchgespielt. Ich habe es auch, glaube ich, reviewed für, weiß ich nicht mehr, entweder Heise oder Golem. Weiß gar nicht, wann das rauskam. Wahrscheinlich Heise. Und fand ich gut. Insgesamt hat es mich nicht so reingezogen wie der siebte Teil, aber hauptsächlich wahrscheinlich, weil ich den halt auch in VR gespielt hatte und der dann halt doppelt intensiv war. Und ich fand schon Teil 7 in VR war hart an der Grenze, beziehungsweise lange über meiner Grenze, dass ich es nicht machen konnte. Und das wird ja noch getoppt durch den achten Teil. Das ist ja so kranker Shit, wenn man in VR im achten Teil von diesen Bestien überrannt wird und so auseinandergegessen wird und man, ich habe nur noch irgendwie die Hände vor mein Headset gehalten und konnte das nicht mehr mit ansehen. Der Ethan Winters verliert ja auch relativ früh ein paar seiner Finger, die werden abgebissen. Und das in VR zu erleben und dann immer hinzugucken und das zu benutzen, das hat mich komplett fertig gemacht. Ich war,
das klingt toll.
Ich war richtig emotional zerrüttet nach diesem. Ich habe 3 Stunden am Stück gespielt und das will auch was heißen. Komfort, PSVR 2, großes Lob, richtig gut, Umsetzung. Ich würde empfehlen, die Sequenzen, von deren es dort ja viele gibt, weil das ja wieder dann eigentlich kein VR-First-Spiel war, was sie da programmiert haben, gibt es halt mehr von diesen Sequenzen, wo sich der Hauptcharakter umsieht oder irgendwie Handlungen macht mit den Händen. Das auf jeden Fall umstellen auf den Pancake-Mode. Das kann man machen, dass man das dann wie so eine Kinoleinwand sieht. Geht, glaube ich, in Resident Evil 7 auch. Da habe ich das nicht so stark benötigt. Hier ist es so oft und so frequent, dass das mich sonst wahnsinnig machen würde, weil Ethan geht dann auch so rückwärts und du machst in VR halt nichts und guckst zu und bist halt dann in dieser dreidimensionellen Welt und dann wurde mir auch ein bisschen übel. Deswegen habe ich das umgestellt, die Sequenzen, die selbst ablaufend sind, auf Leinwandmodus und nur wenn ich selber aktiv spiele, halt rumlaufen. Ist ein sehr gutes VR-Spiel, auch sitzend. Also ich würde sogar sagen, dafür ist es optimiert und am besten gemacht, so mit einem 30 Grad Umsehen. Funktioniert wunderbar und dann halt Analogstick laufen, spitzenmäßig. Im Stehen, finde ich, war es gar nicht unbedingt besser. Aber die 3 Stunden, rat mal, wo ich hingekommen bin, bis wohin.
Okay, jetzt müsste ich den Ablauf noch genau wissen, aber
ich sag's einfach. Also ganz knapp, gerade so habe ich den Anfang in der ersten Village geschafft. Bin gerade so ins Schloss gekommen. Das ist halt okay. was man sonst in locker einer Stunde halt macht. Problemlos. Okay. Und hier habe ich 3 Stunden benötigt. Auch weil ich wieder, und ich erinnerte mich dann, das ist mir damals auch so gegangen, ich finde diese Anfangspassage so doof, wo man überrannt wird von anderen Gegnern, da hat man nicht genügend Munition, die alle zu erledigen und man muss irgendwie checken, ohne dass das Spiel das einem einmal sagt, dass man nur überleben muss, aber es gibt halt keinen Timer oder so. Und ich weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie es funktioniert. Irgendwann klappt aber das dann halt, dass da dann die Glocke läutet und die Leute alle verschwinden und das Tor aufgeht. Und wenn man versucht zu kämpfen, verliert man halt und wird überrannt und getötet. Und wenn man immer die ganze Zeit wegrennt, so habe ich es dann irgendwann geschafft, dass es auf einmal weiterging. Und das war früher ein Problem und war jetzt wieder das Problem, dass ich das nicht gecheckt habe, was ich jetzt genau machen soll.
Okay, da kann ich mich, also ich kann mich an die Situation erinnern, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich das, also ich, ist da nicht diese Dorfälteste oder so, die mit dir redet oder dich ruft oder irgendwie sowas hinter dem Tor?
Die läutet die Glocke oder die Glocke wird geläutet und sie öffnet dann das Tor für dich und dann lernst du diese Alte kennen, richtig. Es ist aber noch davor, da siehst du zum ersten Mal diesen Hagrid-Verschnitt mit dem Mega-Hammer. Und
aber ich dachte, die ruft irgendwie rüber oder so. Okay.
Den kann man auch nicht besiegen. Immer wenn ich es versucht habe, wurde ich halt umgebracht. Es gibt ein paar Fässer, auf die man schießen kann, aber ich bin dann wahrscheinlich immer zu früh zu diesem Tor, wo ich ja wusste, dass es weitergeht, hingelaufen und war da dann in der Sackgasse, aus der ich auch nicht mehr rauskam. Und man muss halt anscheinend permanent in Bewegung bleiben.
Ja.
Und da hätte mir irgendwie so ein eingeblendeter Timer oder halt irgendwas geholfen, aber wahrscheinlich soll das einfach diese Spannung aufbauen. Finde ich so einen leicht unglücklichen Moment in einem ansonsten ja sehr gut durchdesignten Spiel, das später noch ganz andere große Highlights hat. Und jetzt bin ich endlich in dem großen Anwesen angekommen und das ist schon wieder alles sehr, sehr schön und sehr toll. Man guckt sich in VR halt alles viel genauer an. Ne? Man kriecht mal hier hinter einen Kronleuchter oder staunt irgendeine über eine Textur, die was halt ein Brüderpaar oder was anzeigt und dann denkst du so drüber nach, das habe ich alles in dem Pancake-Mode halt nicht gemacht. Man schaut in VR ganz anders durch die Welt und die Erkundung ist das Highlight an sich. Spielt sich okay, also es ist natürlich auch alles viel, viel holpriger. Man muss die Shotgun irgendwie über der Schulter rausziehen und dann einzeln die Patronen reinschnöseln und dann dieses typische Shotgun, dieses Barrel ziehen, ne, um die eine Patrone rauszuschmeißen und dann die nächste reinzuladen. Das fühlt sich halt cool an, aber ist definitiv, bist du nicht so effizient. Du hast dann wieder Vorteile beim Zielen natürlich, wenn man es irgendwie kann, aber spannende VR-Zeiten. Hm. Ich erinnere mich auf jeden Fall positiv zurück an Resident Evil 7, aber es ist natürlich was ganz anderes, als sich auf die Couch zu fläzen und ein bisschen Resi zu ballern. Es ist eine ganz aktive, es ist eine Aktivitäts-Hobby-Entscheidung, die man dann irgendwie macht mit VR.
Jetzt machst du mich fast schon wieder neugierig auf VR, verdammt.
um das nochmal abzurunden, so gut wie Half-Life Alyx ist das natürlich bei weitem nicht.
Ja.
Allein, ja, weil man da schon der größte Unterschied ist halt diese Präsenz in der Welt, das hatte ich ja gesagt, und das merkt man auch direkt, wenn man jetzt das Achter spielt, was halt auch sehr gut ist, aber du hast halt nicht das, dass du alles umstoßen kannst oder irgendwo gegenkommen kannst und dann ein Rumblen in der Hand hast. Das fehlt hier alles. Und dadurch klippst du halt mit der Hand ständig durch Schränke, wo irgendwas dahinter ist. Du könntest es theoretisch grapschen, geht dann halt nicht, ist irgendwie, ne, diese Logikfehler, die hat denn Half-Life Alyx nicht. Die hat, du bist permanent als Figur da in dieser, es ist so geil. Mach das endlich.
Ja, aber trotzdem, also bei Resident Evil 7 fehlte das ja auch, wenn ich mich, ja, oder?
Ja, also das war ja genau, das ist genauso ähnlich, wie das Achter auch, ja.
Auch wenn da ja schon VR im Hinterkopf sozusagen im Studio mitgedacht wurde. Aber trotzdem fand ich das halt beeindruckend. Und gerade eben ein Horrorspiel, das hat halt, das ist halt intensiv, wenn du das in VR spielst. Da kannst du, wie du ja gesagt hast, du kannst maximal die Augen zumachen. Aber
und man ist schon echt nah, ne? Diese Charaktere kommen so wahnsinnig nah an einen ran, so unangenehm nah. Ja. Du kannst nicht weg. Ich würde es trotzdem, mein Plan war es zu streamen. Aber ich habe keinen Bock. Das ist dann das eine Level zu viel, noch auf den Chat zu achten, der einen erschrecken will mit Soundalerts und allem drum und dran. Das hat einen hohen Unterhaltungsfaktor, da gehe ich schon von aus. Aber ich glaube, da bin ich einfach jetzt Egoist und sage, wenn ich das durchspielen möchte, mache ich das wirklich alleine on my time mit meiner Zeit. Weil ich es gibt auch gleichzeitig natürlich, ich sage, das ist unterhaltsam und gleichzeitig ist VR immer blöd, weil derjenige, der spielt, wirklich so ein krassen anderes Erlebnis hat, als die zugucken. Ne, das kannst du nicht vermitteln. Die sehen halt am Ende ein wackeliges 2D-Bild von dem, was du absolut stabil und cool in 3D siehst. Und dann nimmst du dir die Zeit, jeden Scheiß anzugucken, der für dich ein Highlight ist, und der sieht halt schnarchlangweilig aus, wenn Leute zugucken.
Ja, ja. Nee, das stimmt. Das kannst du nicht vermitteln. Da ist dann eher die Freude darüber, dass du dich halt verjagst.
Ja, ja,
eben. Als wirklich die Atmosphäre etc. nachvollziehen zu können, ja.
Und 8 ist mir echt schon Horror genug.
Ich finde es halt echt interessant, weil also von 8 war ich in dem Sinne enttäuscht, weil es gerade, was so diese Horroratmosphäre von 7 angeht, da gar nicht meiner Meinung nach mithält, bis auf einen Abschnitt, und wir wissen alle, über welchen Abschnitt ich rede.
Ja.
Und ich fand Resident Evil 8 trotzdem wirklich grandios, aber eben einfach nur als Spiel. Also gerade da war es dann auch, als ich dann den zweiten Durchlauf gemacht habe, oder gibt's ja nachher auch noch diesen Highscore-Jagd-Modus, was dann das Spiel komplett einmal auf links dreht sozusagen. Das habe ich alles sehr viel und sehr intensiv gespielt, weil dann in dem Moment hat's richtig viel Spaß für mich gemacht. Und der Durchlauf an sich, der war halt auch sehr gut, der erste. Aber dadurch, dass eben die Atmosphäre dann nicht so dicht war, war ich da so ein bisschen enttäuscht. Und wenn du jetzt aber sagst, in VR ist es dann doch wieder richtig gruselig, dann bin ich jetzt schon wieder neugierig. Aber ich hab's viel zu oft durchgespielt. Ich weiß es nicht. VR kriegt mich einfach nicht mehr.
Doch. Ich freue mich jetzt schon auf den Brunch, wo du dann erzählst, also ich habe mir das VR2-Headset jetzt angeschlossen und bin in Half-Life Alyx drin oder halt in Resi 8.
Ich glaube vorher, also meine Prognose ist, vorher hole ich mir eine Switch 2, bevor ich mir eine VR hole.
Oh krass, eine Switch 2, danke für die Überleitung, da wird demnächst. Und damit kommen wir zu den News. Animal Crossing New Horizons als Version 3.0 erscheinen oder auch als Switch 2 Fassung. Das Ganze wird Geld kosten. Wir wissen noch nicht, wie viel. Willst du mal raten? Good guess. Raushauen.
Also dadurch, dass ich ja nicht, also ich bin nicht so tief in der Preisgestaltung drin, weil ich ja selber keine Switch
habe. Bisher haben die Upgrade-Packs 10 und 20 Euro gekostet.
20.
10 und also, 20.
Genau, ich sag 20 bei Animal Crossing.
Ja, ich glaube auch 20. richtig, richtiger Dickmove wäre, wenn sie 30 machen, weil sie wissen, dass sie da was Gutes haben. Mal gucken, was das kosten wird. Ich finde es krass, dass es überhaupt was kosten wird, weil ich finde, das sollten sie eigentlich kostenlos machen. Und es gibt ja eh noch diese Version 3.0 mit den vielen Sachen, die bekommen auch Switch 1 Nutzer. Aber gehen wir mal aufs Detail. Also, die Nintendo Switch 2 Fassung von Animal Crossing New Horizons wird erscheinen am 15. Januar 2026. Finde ich ein bisschen spät. Ich glaube, damit wollen sie sich nur nicht die Metroid-Verkäufe, die ja auch im Dezember starten, kaputt machen. Ansonsten wäre das doch eigentlich super gewesen, über Weihnachten mit der Familie das alles zu erleben und Silvester und Weihnachten in Animal Crossing, das lassen sie einfach aus. Total dumm.
Naja, um dich zu motivieren, dass du bis zum Ende des Jahres durchhältst, um es dann zu erleben.
Ah, siehst du, wieder so clever. Super. Ein Jahr warten wie bei Persona, bis es spannend wird.
Aber die streuen ja eh ihre Releases so, oder? Also die versuchen ja eigentlich jeden Monat irgendwas zu haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, ich weiß gerade gar nicht, ob im Januar noch irgendwas bei Nintendo ansteht. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das einfach so ein bisschen der Strategie von Nintendo geschuldet ist.
Ja. Die Online-Spielerzahl wird für, sofern alle die Switch 2-Fassung von Animal Crossing haben, auf 12 Spieler erhöht, von 8 Spieler, die sich auf einer Insel treffen können. Game Chat wird eingeführt, das heißt, man kann die schlecht aufgelösten Bilder seiner Freunde und Freundinnen sehen über den Köpfen der virtuellen Avatare. 4K-Auflösung und jetzt kommen wir zum ersten Feature, was ich interessant finde tatsächlich, Maus-Controls für Dekoration und Bauen. Das heißt, man kann dann die Maus ganz spontan benutzen, um mal eben weniger fummelig ganze Bereiche per Drag and Drop im Haus zu kopieren, wegzumachen, halt so wie man die Sims spielt, zwischendurch halt auch beim Bauen. Da ist eine Maus halt einfach deutlich besser und dafür wird sich das auch anbieten, dass man die haben kann.
Aber ist das bei Animal Crossing wirklich nötig? Also du hast ja schon einfach sehr kleine Bereiche.
Okay. Red ruhig weiter, red dich weiter ja in das Mauseloch.
Auf Controller ausgelegt. Ja, ich weiß es nicht. Erzähl's mir.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ganz viele Ebenen und wenn du den Leuten zusiehst, die unter anderem mit Animal Crossing allein auf Twitch ihren Lebensunterhalt machen, was die da bauen und in ihrer Insel machen, das ist hochkomplex und vor allen Dingen hochzeitaufwendig. Die werden all diese Features lieben und hoffentlich dann wieder anfangen können, irgendwie was damit zu machen. Meins ist es auch nicht gewesen. Also ich habe mein Museum auch nur halb voll gekriegt. Animal Crossing ist für mich halt auch so ein Ding. Das war halt, ich würde mir wünschen, ich wäre jetzt noch mal 12. Und dann wäre das mein erstes Animal Crossing. Das wäre geil. Da das aber für mich das war, was ich auf dem GameCube gespielt habe, ist das für mich einfach alles, das habe ich schon mal gemacht und ich will das nicht nochmal. So, das ist halt ultra zeitaufwendig. Das ist mega lange, auch langweilig, die vielen Diskussionen zu haben, bis dann halt ein Item da ist. Dann musst du die Menschen haben, die das alle gleichzeitig mit dir gerade spielen wollen. Das war in der Pandemie halt super glücklich, in Anführungsstrichen, halt für das Spiel und für die Leute, die alle zusammenspielen konnten. Ne, da ist vieles zusammengekommen, aber ich kann das jetzt nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr. Ich freue mich schon drauf, wenn die Kinder es irgendwann machen und ich ein bisschen zugucken und reingucken kann und helfen kann. Da würde ich nochmal mitmachen. Aber mir den ganzen Rattenschwanz ranhängen, den es da gibt, um das zu erreichen, wie ich es am Ende haben will, wie es aussieht, sehe ich für mich in Animal Crossing aktuell nicht. Dafür ist es zu samey, zu der Erfahrung, die ich schon hatte zur Jahrtausendwende.
Das ist halt ganz witzig, weil meine Perspektive auf New Horizons ist da wieder ganz anders, weil es war mein erstes Animal Crossing.
Mhm. Als über 30-Jähriger?
Ja, richtig. Aber trotzdem, ich musste die Neugierde stillen. Das war Pandemie und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe ja kein Problem mit putzigen, süßen Spielen. Aber ich habe auch gemerkt, boah, das ist mir viel zu zeitintensiv. Und auch dieses FOMO, ja, du musst ja eigentlich jeden Tag einmal rein und hier und das passiert. Irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das kann ich nicht. Also ich war auch nicht so sonderlich weit, glaube ich, in diesem Spiel. Das war mir zu viel Fleiß und Pflichtaufgaben, leider.
Ja. Es ist halt schön für so, wirklich für, ich sag jetzt einfach mal dieses böse Wort, Casual-Spieler, die halt nur so ein Spiel haben wollen, dass sie so ein bisschen für einen Winddown nach der Arbeit haben wollen. Dafür ist das, glaube ich, echt richtig gut. Ne? Ja. Und deswegen will ich es auch nicht irgendwie dissen oder so. Ich sag nur, das kann man sich aber in unserer Position halt überhaupt nicht, ich fast schon nicht erlauben, das zu machen. Das ist zu stumpf und eintönig.
was es halt super macht, ist diese Motivationsspirale. Ne? Du hast immer irgendwas, was dich wieder, wenn du das noch erledigst, dann bekommst du das und dann kannst du dies und jenes und dann kannst du noch bauen und dann kannst du das schöner machen. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut.
Ja, aber ist es wirklich schöner? Den schönsten Teppich hatte ich nach den ersten 5 Stunden für mich gefunden. Ich wollte keinen anderen. Ich finde auch die neuen, die sie jetzt vorgestellt haben, finde ich so, denke ich so alles, ja, das ist halt mehr. Aber ist es wirklich schöner? ist es wirklich was anderes? Ist es wirklich eine Erweiterung? Es gibt
Schau dir mal die Streamer an, die du gerade erwähnt hast, die nur noch Animal Crossing spielen, ne? Und deren Inseln, vergleich die mal mit deiner. Und dann überleg mal, ob dein Teppich wirklich der schönste ist.
Das werde ich genauso machen. Und dann ist das für mich das Äquivalent von dieses YouTube-Video angucken mit der Zusammenfassung in 2 Stunden. Ich gucke einfach den Streamer zu. Ja. Also das Version 3.0 Update kommt auch für PlayStation, für Switch 1 Nutzer, auch am 15. Januar. Und da werden Slumber Islands eingeführt. Das sind so Traumwelten. Damit arbeitet Nintendo ja immer ganz gerne. Da kann man sich dann seine eigene Insel selber zusammenbauen. Auch im Koop mit anderen zusammen die Flüsse erweitern. Also diese Dinge, die man nur sehr schwer und mit sehr viel Aufwand machen konnte an der Originalinsel, die man ja bewohnt, wo das möglich ist, aber halt super aufwendig, geht dann jetzt da dann ganz einfach. Und wer auch einen Zug hält, ist, ne, wie heißt der, Resetti wird Service-Mitarbeiter. Dem kannst du dann so Pflichtaufgaben geben, wie diesen Bereich der Insel bitte jeden Tag reinigen von Unkraut oder die Items aufsammeln. Und alles, was du halt machst, gibst du einfach ab an so einen Automaton, der das dann für dich macht und in eine Kiste schmeißt. Also das ist definitiv jetzt Endgame-Rausquetsching von Nintendo für Animal Crossing, weil jetzt wird alles an Komfort-Features so reingeschnöselt, was sich die Spielerinnen und Spieler halt ewig gewünscht haben, was das Spiel ja ausgemacht hat. Das war das Spiel. Und es wird jetzt teilweise automatisiert und es wird erleichtert und du kannst halt nochmal drin rumballern da. Ich glaube, das Innovativste in Anführungsstrichen ist, dass du halt, wenn du den Online-Pass hast, mit dem du ja eh deine ganzen Retro-Spiele spielen kannst auf deiner Switch 2 und Switch, kannst du NES- und Gameboy-Spiele auch in-game anfangen zu spielen, weil du dir das als so kleine Mini-Konsolen dann vor den Fernseher da stellen kannst und kannst du das da
starten. Das war eine ganz süße Idee.
Aber, ja, süße Idee. Es gibt auch Amiibos. Findest du auch eine süße Idee? Amiibo-Gäste?
Amiibos habe ich persönlich noch nie so ganz.
Da brauchst du halt den Amiibo, der 30 Euro kostet, nur damit da der Link aus Breath of the Wild oder halt, ich glaube, irgendein anderer Charakter ist es, vorbeikommt und dann kannst du den besuchen und dann sieht es halt alles so aus und du kannst Items aus Breath of the Wild vielleicht auch kriegen und dann ein bisschen craften und dir das dann selber machen. Boah.
Ja, es ist oder eine perfekte Maschinerie, ne?
Ja.
Aber,
Also, nette Ideen auf jeden Fall und wer voll Bock drauf hat, bitte. Da gibt es jetzt ganz viel zu tun. Da wartet jede Menge Arbeit auf euch, auf eurer Insel. Und wir gucken uns die auch gerne an. Und es gibt ganz tolle Momente. Wie gesagt, ich erinnere mich so das erste Mal, gerade auch wenn man so um Silvester oder Weihnachten rum, das finde ich ist schon, das sind magische Momente, die man haben kann, wenn man mal zu 4 oder 6 oder was in der Freundesgruppe spielt. Das ist richtig cool, das zu machen. Das ist sehr, sehr liebevoll. Und ansonsten jede Menge Chores. Jede Menge Chores kriegen die Entwicklerinnen und Entwickler die bei Amazon angestellt waren, nicht mehr zu tun, denn die wurden entlassen. Insgesamt 1400 Mitarbeiter hat die Games-Gruppe bei Amazon freigestellt. Man könnte sagen, Amazon zieht sich so ein bisschen aus dem Gaming zurück. Es bleibt noch mit 2 größeren Projekten am Markt. Das Lord of the Rings MMO, das geplant war, ist wahrscheinlich gecancelt. Da gibt es halt richtig, ich weiß nicht, wie sie das noch fertig bringen wollen. Da fehlt aber noch eine offizielle Aussage zu. Auf jeden Fall ist New World, so hieß deren MMO, ne? Das läuft jetzt noch 2026, aber wird nicht mehr mit Updates versorgt und wird nach 2026 dann wahrscheinlich auch nach über 4 Jahren ausgeknipst. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde, ehrlich gesagt, 4 Jahre für ein MMO, das die ganze Zeit Updates gekriegt hat, finde ich gar nicht so schlecht. Ist doch eine ordentliche Zeit. Also viel länger habe ich in WoW richtig intensiv damals von 2004 bis 2008. Das war meine große World of Warcraft-Phase. Das hat mir vollkommen gereicht. Hätte auch zu Ende sein können.
Aber ich glaube, für so ein MMORPG Da wünschen sich die Leute ja quasi ewiges Leben.
Ja, ist ja Quatsch. Also
wie halt World of Warcraft.
Das ist doch wieder eine Herangehensweise. Wie soll das nur gesund sein?
Ja, wie gesagt, World of Warcraft und für Blizzard funktioniert es. Also ich glaube, das war schon das Ziel, was Amazon da...
Oh, spannende Frage, die mir da einfällt. Denkst du, die meisten Leute, die jetzt noch WoW spielen, sind echt Leute von 2004? Oder gibt es mehr Leute, die die zum Beispiel 4 Jahre oder 2 bis 4 Jahre, sag ich mal, gespielt haben, weg und es sind jetzt immer neue Spieler, die halt jetzt gerade ihre 2 bis 4 Jahre World of Warcraft erleben?
Oh, das ist eine gute Frage.
Danke.
Das ist echt schwer zu beantworten. Also ich habe ja damals auch World of Warcraft gespielt und ich kann auf jeden Fall mal sagen, auch meine ganzen Freunde, die das auch zu einem gewissen Teil noch weit intensiver gespielt haben als ich und auch in irgendwelchen Gilden- und Raid-Runden immer mitgemacht haben, die spielen das alle nicht mehr. Mhm. Und das ist einfach so eine lange Zeitspanne, da verändert sich sehr viel im Leben. Ich würde jetzt einfach mal grob vermuten, dass der Großteil eher neuere Spieler sind. Aber
ja, wäre auch mein Bauchgefühl. Ich kenne 4 Menschen aus meinem näheren Bekanntenkreis, die es früher viel gespielt haben und die es nie aufgehört haben zu spielen, die spielen es auch heute noch. Aber ich kenne, genau, das klingt jetzt nach viel, aber ich kenne garantiert 60 Leute, die es sehr intensiv gespielt haben, damals auch mit mir, die es jetzt alle nicht mehr spielen. Hm. Und das sind halt deutlich mehr, also Faktor 10.
Das wird auch, glaube ich, der Schnitt grob sein. Vielleicht noch ganz kurz einmal, ich habe nur Angst, dass es nachher missverstanden wird. Ich glaube, du hast 1400 Jobs gesagt.
Es sind 14.000. Es sind 14.000. Genau. Ja, genau. Ich habe mich versprochen.
Genau, und das glaube ich, oder das sind nicht nur aus der Games-Branche bei Amazon, sondern auch aus anderen Bereichen, aber eben auch ein großer Teil beispielsweise beim New World-Entwickler Amazon Games Orange County. Aber nur das nur schnell. Nur
nee, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben uns ja letztens über 1000 Entlassungen schon aufgeregt.
Ja.
Und das war eine riesige Zahl. Jetzt stell dir mal 14.000 vor im Vergleich. Ja. Das ist so Wahnsinn.
Ja.
Traurig.
Das ist halt einfach, ne? Also auch, dass Amazon sich jetzt auch wieder von diesem ganzen Game-Segment dann doch wieder ein bisschen distanziert. Also was genau oder wie die Pläne aussehen bei denen, das weiß man nicht. Also zum gewissen Teil halten sie da schon irgendwie noch an Spielentwicklung fest, aber es ist halt weniger und das ist halt ein weiterer Faktor, der einfach zeigt, okay, wie unruhig einfach jetzt gerade das ganze Game-Segment ist. Und wenn dann eben auch so ein großer Player sich da zurückzieht, ist, ja, macht kein gutes Bauchgefühl hinterlässt das auf jeden Fall.
Mhm. Als ganz großer Player hat sich meiner Meinung nach aus dem Konsolengeschäft auch Xbox für mich verabschiedet. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Das Thema, das lässt mir auch gar nicht los. Ich lag, glaube ich, gestern lag ich in der Badewanne, habe ich eine halbe Stunde drüber nachgedacht. Was ist denn noch übrig? Warum sollte sich jemand jetzt noch eine Xbox kaufen? Was gibt es für ein Argument?
Also, wenn Xbox, die Marke Xbox für dich die Hardware ausmacht, dann würde ich dir zustimmen. Aber Xbox ist ja in dem Sinne mehr. Also, es ist ja der Game Pass und die Xbox Game Studios. Die gibt's
aber alle Spiele der Xbox Game Studios erscheinen auf der PlayStation 5. Und da erscheinen zusätzlich noch jede Menge andere Spiele, die es halt auf der Xbox ja nicht gibt. Und also, klar, es wäre der Game Pass als Argument.
Genau. Den gibt's, wer weiß, vielleicht kommt der auch noch.
Das wäre nicht nur der Sargnagel, das wäre irgendwie noch viel, viel mehr, ja. Das ist ja ganz krass. Aber es ist echt nichts mehr übrig. Jetzt wurde ein Remake der Halo-Kampagne angekündigt. Das Ganze heißt Halo Campaign Evolved. Es erscheint halt natürlich für die Xboxen, aber halt auch für die PlayStation 5 und auch für die PS5 Pro und alles. Wird nur ein Kampagnen-Ding, was ich ein bisschen weird fand, weil ich auch gerne Multiplayer gespielt habe, also nicht Koop, das wird dabei sein, aber das Gegeneinander-Spielen ist nicht dabei. Das bleibt dann Halo Infinite beziehungsweise Halo, diesen Remakes von Halo vorbehalten. Sieht ganz nett aus, ist Unreal Engine, auch da sieht man, wie sich Microsoft weiterentwickelt, hat denen halt gesagt, nee, mit unserer Engine machen wir nicht weiter. Wenn man mal überlegt, die Engine, die Halo damals so berühmt gemacht hat, komplett tot, was Eigenes wollen sie auch nicht. Jetzt wird auf Unreal zurückgegriffen, Standardware, und wird darum gebeten, doch bitte, dass man sich damit gut befasst und das dann auch am Ende ordentlich spielbar ist und gut aussieht. Und ganz wichtig, am Ende müssen 30% Gewinn stehen. Das ist die große Marge, die von oben vorgegeben wurde. Das Games-Business muss mindestens 30% Profit abwerfen, also aus jedem Euro 1,30 € machen. Ansonsten sind die Ziele nicht erfüllt. Das ist schon relativ hoch. Also Standards sind wohl, so wie ich das gelesen habe, auf mehreren Quellen so in der Games-Industrie 15 bis 22, 25 schon richtig gut Prozent Gewinn. Und ich finde das eine toxische Herangehensweise an das komplette Games-Business. Meiner Meinung nach sollte dieses Kulturgut so behandelt werden, wie es auch mal von Xbox zeitweise gefühlt zumindest behandelt wurde, dass man ein komplettes Angebot schnürt und guckt, dass das insgesamt meinetwegen auch mit 30% plus rauskommt. Aber dafür muss man halt auch Sachen anbieten, die Minus machen und mutige Dinge anschieben, die sich halt, die nur 1:1 irgendwie rauskommen, aber halt kreativ frei gemacht wurden von allen möglichen Gängelungen, die ansonsten nur auf Profit ausgerichtet sind. Und das machen sie dann ja offensichtlich jetzt gar nicht mehr, wenn immer nur geguckt wird, dass es sich am Ende auch jedes einzelne Projekt getragen hat. Das finde ich ist eine falsche Herangehensweise an diese Art Medium.
Ja, also es hemmt halt einfach den kreativen Geist, das auf jeden Fall. Ich glaube, bei einer wirtschaftlich operierenden Firma wie Microsoft, ist es im Großen und Ganzen relativ egal. Also die wollen halt einfach schauen, dass sich das Investment, was sie da tätigen, irgendwie rentiert und lohnt. Und das anscheinend am besten mehr als zu wenig. Ich fände es nur gerade im Hinblick auf die Strategie, die Microsoft jetzt in den letzten Jahren ja sonst gefahren hat, auch gerade mit dem großen Kauf der vielen Studios etc., da finde ich es halt alarmierend. Also wenn ich mir dann überlege, jetzt gerade haben wir von Double Fine beispielsweise, verdammt, wie heißt das Spiel?
Das Leuchtspiel.
Genau, wo du den Leuchtturm spielst.
Lighthouse of the Game. Ich gucke jetzt nachher durch weiter.
Ja. Genau, aber die haben ja jetzt auch gerade wieder ein schönes, kreatives, künstlerisches Spiel veröffentlicht, das du wahrscheinlich gleich Keeper veröffentlicht. Und das kann ich einfach jetzt zukünftig in der Strategie von Microsoft dann eigentlich auch schon nicht mehr sehen. Und das macht mir halt einfach Bauchschmerzen. Also wenn ich mir überlege, auch so ein Obsidian, das jetzt Outer Worlds 2 rausgebracht hat, das vorher auch sehr kreative, mutige, interessante Spiele veröffentlicht hat, dass die jetzt alle so glatt gebügelt werden im Sinne von, nee, ist uns alles egal, keine Risiken, kein Pentiment, ich will einfach nur gewinnen. Und das ist halt schwierig. Und das ist auch, glaube ich, schwierig, dass einem das letztendlich zum Erfolg führt. Da hat Microsoft finde ich, noch nicht so ein richtig gutes Händchen bewiesen. Nee. Auch was so die Exklusivtitel angehen, die sind in so einem Spektrum, dass sie gut sind, aber wenige, die ganz, ganz herausragend hervorstechen. Und das brauchst du halt eigentlich. Und da macht's Sony einfach, finde ich, noch einen Ticken besser, dass da sage ich mal, von ein paar Ausrutschern abgesehen und dass sie jetzt eben sich sehr so auch auf Live-Service-Games irgendwie fokussieren wollten, was ich auch schwierig finde, weil du das auch sehr, sehr schwer planen kannst. Also gerade wenn du deine Strategie dann plötzlich darauf ausrichtest, das ist nochmal ein ganz anderes Problem, was da auf einen zukommt, was wir jetzt ja bei New World und Amazon sehen, was halt auch einfach nicht einfach ist, sowas zu bringen, weil das von ganz vielen anderen Faktoren nochmal abhängig ist, ob das anklingt. Ja, und da bei Microsoft sehe ich da diese Strategie einfach noch nicht. Also da sind gute Spiele, aber es fehlt an vielen herausstechenden Spielen, die sozusagen es irgendwie sinnvoll machen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Xbox-Spiel und ich weiß nicht, wo es hingeht.
Die Zukunft soll ja so aussehen, dass das Ganze ein PC ist und auch Windows 11 oder was auch immer danach kommt, darauf läuft. Wenn wir uns das mal in die Zukunft so spinnen, sagen wir mal, es ist 2030, 2028, 2029 vielleicht sogar schon. Und dann kommt die neue Xbox und die kostet 600, 700, 800 Euro. Wird sie wahrscheinlich kosten. Und das ist auch ein richtig krasser High-End-PC ja dann. Wird noch vermarktet als Konsole und du kannst es auch so benutzen. Hat dann ja diese Oberfläche, die auch jetzt für das ROG Xbox LIX, schlag mich tot, entwickelt wurde. Aber es ist ja ein PC. So, und wenn ich jetzt, und das war auch, waren diese Badewannengedanken. Wenn das dann der PC ist, dann muss ich da doch auch iRacing drauf installieren können. Das muss dann ja funktionieren. Also ja, funktioniert. Richtig,
sonst nehme ich das nicht.
aber jetzt, also weißt du, so dreht sich das Ganze ein bisschen. Wenn man das halt dann so komplett umdreht, dann wird ja schon irgendwie so ein bisschen was Cooles drauf, weil wenn sie das zum Erfolg machen würden, hättest du auf einmal einen standardisierten PC. So wie sie es auch mal mit einem Surface für die Arbeit probiert haben. Ne? Microsoft Surface war ja deren Tablet- und Notebook-Reihe. Die sie versucht haben, irgendwie zu pushen, um mit MacBooks und so mitzuhalten. Dann gab es noch was iMac-mäßiges, das war auch ein Surface, das waren halt Microsoft-Computer. So, und wenn es dann Microsoft-Spielemaschinen gibt, die darauf basieren und da läuft dann sowas wie iRacing drauf, aber super gut optimiert. Also schon mal besser, weil man weiß, die Entwickler können sich darauf verlassen, das ist der Standard. Da schon, davon gibt es die meisten da draußen. Dann könnte das Ganze zumindest diesen Mini-Vorteil haben, dass PC-Gaming besser wird. Xbox, das bisschen besser optimierte PC-Gaming. Yay! Das versteht jeder da draußen. Super! Applaus, Applaus.
Ich sag mal auch generell, also ich finde, es ist ja eigentlich für uns alle auch ein Vorteil, dass sich Microsoft jetzt öffnet und halt sagt, okay, Exklusivtitel ist vielleicht eine Geschichte der Vergangenheit, dass wir auf der PlayStation auch Halo spielen können. Sehe ich jetzt.
Der Teil, ja. Und gleichzeitig sieht man aber ja auch, dass das. Also mir hat die Zeit besser gefallen, als beide Full Power versucht haben, die geilsten Exklusivspiele rauszubringen. Das hat geilere Spiele rausgebracht, als das, was bei Xbox jetzt aktuell rausfällt unten. Deswegen ja, würde ich das nicht so unterstreichen.
Ja, muss ich dann natürlich zeigen. Trotzdem wollen ja diese Firmen mit den Spielen, die sie mit First-Party-Studios oder selbst entwickeln, Gewinne erzielen und dafür musst du ja auch wieder gute Qualität und tolle Spiele abliefern, die auffallen. Also ich glaube, der grundsätzliche Konkurrenzgedanke ist ja auch dann immer noch da. Nur es geht nicht mehr darum, kaufe ich mir jetzt eine PlayStation oder kaufe ich mir eine Xbox. Und da finde ich dann auch, wenn es diese Strategie dann gibt, dass Xbox quasi wie ein PC funktioniert, finde ich sogar noch attraktiver für mich, weil ich bin ja so ein fauler Typ, der keine Lust hat, sich abends noch an den Rechner zu setzen und dann noch viel weniger Lust hat, irgendwie sein Spiel erstmal zum Laufen zu bringen und seiner eigenen Hardware anzupassen. Ja. Wenn ich da dann was gestreamlinedes habe, dann könnte es auch zukünftig sein, dass ich sage, okay, ich wechsle, statt dass ich hier unten eine PlayStation stehen habe, lieber auf eine Xbox. Und dann habe ich da plötzlich den kompletten Katalog. Also
wir reden aber immer noch über Microsoft.
Ja.
Und also die Vision ist, wir haben die Vision und die Idee auf der einen Seite und auf der anderen Seite Produkte, wie das Xbox Rock X by LL. Ne, ich glaube, damit würdest du jetzt auch gerade schon nicht happy werden. Du würdest direkt sagen, oh Gott, ich merke schon, dass es ein PC ist. Und da,
den
da ist
ich jetzt nicht in der Hand, deshalb kann ich das schwer sagen.
Ja, aber es ist dir, die Konfiguration fällt ja nicht weg. Du musst da in die Grafikeinstellung, du musst gucken, das ist die Xbox LIX Setting, sondern du musst reingehen und anfangen, dir die 60 FPS zusammenzustellen. Oder mal online nachgucken, wie du die kriegst auf dem Handheld.
Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn das so die Standardstrategie von Xbox wird, ne? Also wenn es dann auch eine Heimkonsole gibt, die ein guter PC ist sozusagen, dass dann spätestens irgendwann diese Optionen eben doch eingeführt werden. Also
genau, das wäre eine gute Idee, ja.
Ja.
Genau.
Also da kann ich mir vorstellen, dass sich es noch entwickelt. Ich vertraue da Microsoft
irgendwann. Und wie gesagt, ich fände das auch cool für meine Simulatoren. Also wenn es da dann am Ende wirklich dieses Setting gibt, das ist quasi PC-Gaming, aber es gibt diese standardisierten Sachen, die werden ja auf jeden Fall zwei SKUs machen, irgendwie Xbox Small und Xbox Extra Large. Und das ist dann der High-End-PC für 3-4 Jahre. Und da gibt es immer dieses eine Setting für Games, auf das sich Game-Developer verlassen können im Bereich PC oder Xbox-Gaming. Dann wird wieder ein Schuh draus, der irgendwie ein Argument ist. Aber das ist echt das Einzige, was ich bei dieser ganzen Strategie als Positives zumindest für mich rausziehen konnte. Und so richtig sexy finde ich das persönlich eigentlich nicht. Eigentlich habe ich die Zeit schon sehr genossen, wo alle versucht haben, mit exklusiven Ideen und Spielen die Leute an ihre Hardware, zu ihrer Hardware zu ziehen. Das hat meiner Meinung nach zu besseren Spielen insgesamt geführt, die unterschiedlicher waren und weniger gleichgezogen.
Ja, also das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich dann halt eben zeigen muss. Ne? Wie gesagt, ich glaube, der Konkurrenzkampf bleibt auch dann bestehen, weil du natürlich mit deinem eigenen Spiel mehr Umsatz machst als mit dem Spiel, das du, weiß ich nicht, von Microsoft auf deine PlayStation bringst. Ich glaube, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich das ergibt. Nur vielleicht maximal, dass es weniger Bedarf an Exklusivtiteln gibt, um, nee, eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, ich sehe es nicht. Ich glaube, das bleibt gleich. Und da sehe ich eher nicht so das Problem. Die Frage ist halt einfach nur, okay, wie geht Microsoft jetzt diese Aufgabenstellung an, diese 30% Gewinnmarge zu erzielen? Jetzt sehen wir gerade Entwicklungen, die ich persönlich erstmal noch nicht so schlimm finde. Also, dass jetzt eben Halo auch auf die PlayStation kommt und das ab Tag 1. Finde ich begrüßenswert, aber das größere Problem wird, wenn eben es Richtung Monetarisierung geht, wenn wir uns dann, weiß ich nicht, in jedem Spiel haben wir ein Ultimate-Team von Microsoft oder sowas. Da wird es dann für mich schwieriger. Oder wenn überall die Preiserhöhungen um die Ecke kommen, sei es eben Game Pass oder dass die Spiele dann noch teurer werden. Das sind eher Probleme, wo ich sage, boah, das möchte ich nicht so schnell sehen.
Ich glaube, ich habe das eben schon ein bisschen rausgehört. Ich würde es nur gerne nochmal verifiziert wissen. Du wärst aber schon, also wir wissen halt nicht, was die Zukunft bringt. Darüber hast du jetzt gerade gesprochen und die Hoffnungen, die daraus entstehen können. Aber du würdest schon auch sagen, dass Spiele aus dem Hause der Microsoft Game Studios von 2006 bis 2012 besser waren als von 2018 bis 2025.
Ja, jetzt müsste ich mir, ich bin nicht so firm mit den Xbox-Spielen, muss ich sagen. Es waren immer die Spiele, die mich nicht so angesprochen haben. Also ich habe wenig Halo gespielt, wenig Gears of War. Deshalb bin ich auch, da, glaube ich, der Falsche, der da jetzt
auch kein Project Gotham Racing und Co. Okay.
Richtig.
Dann stelle ich die These mal alleine auf und freue mich auf das Feedback, das da kommen mag über Discord oder E-Mail. Das lese ich also ja immer sehr, sehr
so
gern. Ich sage, das ist so. Ich sage, das waren bessere Zeiten insgesamt für die Produkte, die dabei entstanden sind und für die Kreationen. So, du hast dir auch was Xbox-mäßiges genauer angesehen, nämlich ID at Xbox. Das war ein kleines Showcase, das IGN zusammen mit Microsoft auf die Beine gestellt hat und Indie-Games vorgestellt hat. Was war denn da zu sehen?
Indie-Game. Ja. Passend zum Croissant. das war eine überraschend, finde ich, umfangreiche Sammlung an Indie-Spielen, die sie da vorgestellt haben. Ich habe jetzt mir noch mal so 2-3 rausgepickt, die ich besonders spannend fand. Zum einen Darkwood 2. Ich weiß nicht, kennst du Darkwood?
Stille. Ich kenne Darkwood aus Minecraft. Das ist das dunkle Holz.
Das kenne ich wieder nicht. Nein, Darkwood ist ein Horrorspiel. Das war so Vogelperspektive. Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, also das hat ein bisschen Survival gemixt. Das Einzige, was ich von Darkwood weiß, ich habe das immer nur kurz angespielt, mir war es ein bisschen zu sperrig, aber das hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Also es hat einen reduzierten Artstyle oder reduzierte Grafik, aber es hat ganz viel über Sound gelöst. Das ist dir so dadurch viel unter die Haut gegangen ist. Und nach Darkwood, das war ein richtiger Indie-Geheimtipp, sage ich mal, also war in dem Bereich durchaus erfolgreich, war es um diese Marke sehr lange still und jetzt gibt es eben einen zweiten Teil, den sie hier vorgestellt haben. Sieht sehr ähnlich aus, grafisch noch ein bisschen aufpoliert und so viel sieht man im Trailer nicht. Aber grundsätzlich bin ich da gespannt drauf. Vielleicht ist es dann für mich ein bisschen weniger sperrig als der erste Teil. Der hat sich zumindest in der Konsole immer so ein bisschen hakelig gespielt.
Ja, ich sehe auch gerade, man steuert da die Taschenlampe mit der Maus idealerweise, während man sich halt gleichzeitig beim Charakter bewegt und guckt das halt von oben alles so ein bisschen an. Sieht cool aus. Also ich würde Darkwood jetzt direkt erst vom ersten Angucken gerne mal Probe spielen.
Ja, ja, also ich glaube auch, versuch's ruhig mal. Ich weiß es nicht, ob einfach Konsole die falsche Wahl ist. Das mit der Taschenlampe, das geht noch. Du steuerst den Lichtkegel dann einfach mit dem rechten Stick, wie bei so einem Twin-Stick-Shooter. Du siehst auch nur wirklich, was in diesem Schein der Taschenlampe passiert. Deshalb ist da natürlich auch besonders wichtig, wenn eben Soundeffekte aufkommen. Keine Ahnung, du hörst irgendwo Geraschel oder sowas, ne? Und du drehst dich um und dann siehst du erst auch, ob da wirklich was hinter dir steht. Das ist halt ganz toll, davon lebt Darkwood. Nur so dieses ganze Mikromanagement, du hast Inventargeschichten und musst das mit dem kombinieren und das war immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das hat mir nicht so viel Freude bereitet. Mhm. Aber ja, ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Dann wurde ein weiterer Trailer von Routine gezeigt. Das ist ein Horrorspiel von gepublished Raw Fury, das auch schon länger, wir haben glaube ich auch schon hier drüber gesprochen, das ist schon super lange in Entwicklung und jetzt hat es tatsächlich in diesem Trailer einen Release-Termin bekommen. Es soll am 4. Dezember erscheinen. So ein retro-futuristisches Survival-Horror-Dings, was ich einfach optisch total spannend finde, weil es so sehr viel mit alten Fernsehaufnahmen, es hat alles so Scanlines und Glitches damit spielt. Du hast auch so einen Bildschirm quasi auf deiner Waffe oder was immer man da hat. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, was der Inhalt des Spiels ist, aber es macht mich sehr neugierig. Deshalb freue ich mich auf den 4. Dezember. Dann gab es noch Agni Village of Calamity. Das ist ein Horrorspiel, das sieht jetzt auf den ersten Blick, finde ich, irgendwie ganz schick aus. Es wirft aber auch so stilistisch super viel ineinander. Es ist stammt oder spielt in Indonesien. Das, finde ich, macht schon alleine sehr spannend. Und ich habe hier und da im Internet quasi so die Vergleiche, sieht ein bisschen aus wie das indonesische Silent Hill gehört. Da finde ich es nicht ganz dran, aber sieht auf jeden Fall sehr interessant
aus. Ein bisschen Yakuza-Drama, finde ich, ist da auch mit drin gewesen. Den Trailer hatte ich mir auch angesehen zu Agni.
Ja, genau. Das sind manchmal so die Sachen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ist das irgendwie absichtlich uncanny oder ist es unabsichtlich uncanny?
Es hat
das
auf jeden Fall Grusel.
Ja,
dadurch.
Das auf jeden Fall. Und dann würde ich noch ein Spiel, oder beziehungsweise zwei reinschmeißen. Monsters Are Coming, Rock'n'Road. Das ist ein, das haben wir auch schon vorher mal gesehen, aber es ist ein auch wieder Survivors-like. Also sprich, da kommen riesengroße Gegnerwellen auf einen zugelaufen. Man muss da weiter Erfahrungspunkte einsammeln. Der Unterschied ist hier, dass du ein Schloss hast, das du ausbaust. Und dieses Schloss, das bewegt sich die ganze Zeit. Also es ist wie so eine fahrende Festung quasi. Das kannst du ausbauen und musst eben deine Festung verteidigen vor diesen hereinprasselnden Gegnern. Und das, finde ich, sieht jetzt schon total spannend aus. Also finde ich, es eine schöne Idee. Und ich habe mich da so ein bisschen an Ballpit erinnert gefühlt. Wenn das Spielprinzip natürlich anders ist. Aber es nimmt eben auch dieses Survivors-like, macht damit was anderes. Und das funktioniert für mich sehr gut.
Ja, das sieht gut aus. Ja. Cool.
Und das kommt auch schon am 20. November.
Monsters Are Coming Rock and Road. Habe ich direkt auf Demo runterladen geklickt.
Oh, sehr gut. Oh, es gibt eine Demo, die habe ich noch nicht mal gesehen. Vielleicht muss ich das auch noch machen. Genau, und am Abschluss dieser ID at Xbox Show, da haben wir auch noch einen sehr ausführlichen Blick auf Maus PI for Hire. Dieser bisschen Boomer-Shooter, ein bisschen Story-Game, ein bisschen Detektiv-Gekrösel, was aber so aussieht wie ein klassischer, ganz, ganz alter Disney-Cartoon, sag ich mal, in Schwarz-Weiß. Richtig tolle Animation. Da bin ich gespannt drauf. Also das sieht nach wie vor sehr, sehr schick aus. Ob das dann nachher spielerisch auch so hinhaut, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber es macht auf jeden Fall einen schicken Eindruck und das kommt jetzt auch am 19. März nächsten Jahres.
Ja, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Das könnte richtig, richtig innovativ geil sein. Abseits vom Optischen, da macht es natürlich extrem viel her. Das ist halt einfach ein perfekter Stil. Den kann man fast nicht besser machen halt. Der wird immer großartig aussehen. So wie das ja auch bei, wie heißt das, 2D?
Cuphead.
Genau. Mhm. Bei Cuphead der Fall war. Das ist sowas finde ich schon richtig schön, wenn das heutzutage nochmal gelingt, sich so auf einen Stil zu einigen. Und dann sagt man auch, okay, dafür brauchst du nie einen Remake geben. Das sieht halt immer technisch einfach so ausgereift aus, dass es cool ist. Ich hoffe, es wird nicht zu viel Shooter, aber gucken wir mal.
Ja.
Wie viel Privat-Tektiv, wie viel Magnum dann am Ende drin ist.
Aber sie haben auf jeden Fall extra nochmal auch in diesem relativ langen, das war eher eine kleine Mini-Dokumentation über die Entstehung des Spiels, und haben sie auch nochmal gesagt, sie wollen auf jeden Fall, dass man aus diesem Video rausgeht oder von dem Video das Video schaut und dann versteht, es ist nicht einfach nur ein Boomer-Shooter. Und das fand ich ein ganz guter Ansatz, ja. Davon gibt es nämlich schon ein paar.
Wenn die richtig Anspruch haben, gehe ich leider davon aus, dass es nicht im März erscheint wird, sondern nochmal verschoben wird. Aber gucken wir mal, was passiert. Das ist nur meine Voraussage. Vorausgesagt wurde auch der Launch von Resident Evil Requiem. Da wissen wir ja schon, das wird am 27. Februar erscheinen nächsten Jahres. Und wer jetzt mal Resident Evil noch nachholen möchte, da ein bisschen Geld Spar-Advice, jetzt gerade sind alle bisherigen Resident Evil Spiele, zum Beispiel auf der PlayStation, aber auch auf anderen Plattformen, im Sale und kosten so zwischen 5 bis maximal 20 Euro, wenn da irgendwas fehlt oder irgendwas nachholt werden sollte. Ich habe mir tatsächlich auch das 8er jetzt zum Beispiel im Sale gekauft. Und das Resident Evil 9 Requiem bekommt einen Pro-Controller, der an Einfallslosigkeit nicht zu übertreffen ist. Einer der langweiligsten Special Edition Controller, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Da sind einfach so ein bisschen News-Artikel, so Zeitungsartikel, in schwarz-weiß auf einen schwarzen Pro-Controller für die Switch 2 gedruckt. Das sieht so dermaßen scheiße aus. Das gibt's ja gar nicht.
Ja. Also solche Sondereditionen reizen mich eh relativ selten, aber die noch weniger.
Also ein Ghost of Yotei Controller Design und so. Da Sony hat schon hier und da noch gute. Es gibt auch schlechte von Sony, ne, ohne Frage. Das hier, ich will das einfach festhalten, das ist einer der schlechtesten Special Editions, die ich je gesehen habe. Und ich finde es einfach wild, dass eine Firma wie Capcom mit Nintendo das nicht besser hinkriegt. Das ist so unfassbar lieblos. Ich weiß nicht, vielleicht passiert da noch was, vielleicht ist der irgendwie glänzend und man kann dann irgendwie, wenn man ins richtige Licht hält, sieht man dann doch noch irgendeinen Grusel drunter her oder was, keine Ahnung, aber von dem, was ich bisher sehe, ist das echt billig und langweilig, schade.
Mein Problem bei diesen Sondereditionen ist auch, weil du jetzt diesen Yotai-Controller erwähnt hast, die passen ja immer nicht zu den anderen Controllern, also ich brauche da so eine Einheitlichkeit, also ich hole mir auch immer die gleiche Farbe. Weil das nervt mich, wenn ich dann so fünf verschiedene Farben habe.
Nein! Doch. Oh mein Gott.
Also,
aber in N64-Ära hast du schon mitgemacht, weil da war ja das große Ding, da hast du wirklich vier Controller gewollt und dann war natürlich wichtig, okay, welcher Spieler nimmt welchen Controller? Ich habe den grünen, ich habe den gelben, ich habe den Standardgrauen und den schwarzen zum Beispiel gehabt. Und das war einfach so schon klar, wenn die Freunde dann nach der Schule mit zu mir kamen, dann hatte halt jeder sich gleich seine richtige Farbe genommen und dann wusste auch jeder, ne? Es gab ja die haben Chips gegessen nebenbei. Den Controller wollte ich dann nicht mehr nach einer Weile anfassen. Das aber ist nee, super das wichtig, der Farbkodierung bei Spielern.
Beim Nintendo 64 gab es ganz oft auch so in so Zeitschriften beiliegend so Sticker, die du dir auf die Konsole kleben konntest und so. Das hatte ich auch. Aber unterschiedlich farbige Controller fand ich immer, habe ich nie verstanden. Ich weiß nicht, irgendwie ist da meine Ordnung, das Ordnungsliebende kommt durch. Und da denke ich mir, nein, es muss einheitlich sein. Das kann doch nicht sein. Ich finde das immer störend.
Für zwei Spieler schwarz und weiß als Unterschied, damit man halt noch weiß, irgendwie, was dein primärer Controller ist?
Also schwarz und weiß würde ich sagen, geht noch von der Farbkombination. Aber das ist dann auch die Grenze. Man muss auch dazu sagen, ich habe für meine PlayStation habe ich eine Ladestation und die ist quasi auf dem TV-Board drauf.
Oh ja,
und
dann sieht das natürlich unterschiedlich. Ja, das geht gar nicht. Basti, du hast ja so vollkommen recht. Also wenn ich jetzt hier die Sense-Controller vor mir sehe, die sind ja auch beide weiß für die PlayStation VR 2, da würde ich jetzt auch nicht, obwohl und wenn einer schwarz, einer weiß wäre, fände ich es wahrscheinlich schon cool.
Wie gesagt, das geht noch. Die Farbkombination gebe ich dir. Aber ich habe es auch immer bei der Switch gehasst, dass die unterschiedliche Joy-Cons haben.
Auch bei der Wii hatte ich einen roten Mario-Controller, einen grünen, diese Wii-Modes, dann den weißen, den schwarzen. Ja, das war da meine Farbkombination. Also für Mehrspielersachen finde ich das schon cool. Und generell, also warum ich das auch so betone, ich bin schon jemand, der sich mal einen richtig schönen Special Edition Controller von einem guten Controller kauft. Und ich finde den Switch 2 Pro Controller super, der liegt toll in der Hand. Und ich wäre jetzt im Markt gewesen für eine gute Special Edition. Das ist definitiv nicht die ich mir kaufen werde. Aber Splatoon kommt ja bestimmt irgendwann oder irgendwann. Xenoblade Chronicles fand ich ganz gut auf der Switch 1. Den Pro Controller, den habe ich auch. Ja. Du weißt gar nicht, was schön ist, weil du es nie gesehen hast. So, und was gibt's noch? Die haben hier richtig PR.
Oh Gott, der ist ja super hässlich.
Welchen hast du dir jetzt angeguckt?
Xenoblade Chronicles 2.
Hä? Super schön.
Mit Magenta rosa Hörnern?
Ja, rosa Hörner. Komm mal.
Das ist ja fürchterlich. Und dann schwarz. Oh Gott.
Du hast das Spiel auch nicht gemocht, offensichtlich.
Ich hab's nicht gespielt.
Aha, so. Wunderschöne Welt.
Oh Gott.
Zurück zu Resident Evil. Da gibt es nämlich auch, das kommt zum ersten Mal für den Epic Game Store auch raus. Und wenn man es da kauft, und nur wenn man es da kauft, kriegt ihr Fortnite-Kostüme. Yay! Das ist so diese Art von News.
Ich hoffe, du hast mich auf eine Reaktion erwartet.
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die lassen wir in Zukunft weg, oder? Da würde mich euer Feedback interessieren. Sollen wir sowas hier im Podcast besprechen? Das Grace-Outfit? Das man nur bekommt im Epic Games Store. Schon wild. Aber genauso wild ja die Amiibos, beziehungsweise das Amiibo, der Amiibo, der rauskommen wird für, wie heißt sie nochmal? Claire? Nee. Das kriege ich noch raus. Irgendwas mit C. Wie heißt die Protagonistin? Ashcroft. Frau Ashcroft? Grace Ashcroft natürlich. Wird als Amiibo erscheinen und wahrscheinlich 30 Euro kosten. Aber auch erst Mitte des Jahres, wenn keiner mehr über Requiem redet, es sei denn, es kommt eine VR-Version raus. Und on this bombshell wären wir am Ende der News angelangt. Für nächste Woche wird wahrscheinlich ein Pokémon Z bis A Podcast erscheinen. Wenn ihr uns unterstützt, auf patreon.com/instantmoin oder steady.page/instantmoin könnt ihr dieses wunderbare Gelaber von Basti und mir und den vielen anderen im Instantmoin-Team unterstützen monetär, sodass wir damit schön weitermachen können. Freuen tun wir uns auch über positive Bewertungen auf zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. Und andere Spiele, die noch von Relevanz sind, über die wir reden könnten nächste Woche, wäre Ninja Gaiden 4. Das kommt, glaube ich, relativ sicher. Ich glaube, der ist schon im Kasten.
Ja.
Wir gucken uns noch Vampire the Masquerade Bloodlines 2 an. Vielleicht. Ja, doch gucken wir uns an. Gucken wir. Doch. Gloria ist da dran. Manu wird wahrscheinlich in den nächsten Brunch Outer Worlds 2 mitbringen. Und zu Ark Raiders werde ich definitiv eine Meinung haben. Spätestens nächste Woche. Bis dahin, bleibt uns wohlgesonnen. Tschüssikowski.
Tschüss.